ARD.
NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
Die Berge. Für viele ein beliebtes Urlaubsziel, aber für uns Norddeutsche natürlich erstmal nicht gerade um die Ecke. Wir haben mal geguckt, von Rostock nach Osttirol, da sind es 1000 Kilometer und trotzdem gibt es in Rostock einen Alpenverein. Und das nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit 125 Jahren. Und nicht nur das, die Rostocker haben sogar noch eine eigene Alpenhütte in Osttirol. Dort können Wanderer übernachten, der Verein koordiniert von dort seine Aktivitäten und die Hütte ist maritim eingerichtet, bringt also ein Stück Mecklenburg-Vorpommern mitten in die Hochalpen. Wie es dazu kam, darüber sprechen wir heute.
Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist ja Dorf, Stadt, Kreis. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der App der ARD Audiothek. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit Themen, die vor unserer Haustür spielen oder wie in diesem Falle eben hoch oben in den Bergen. Und das ist heute wieder meine NDR-Fernsehkollegin Sibylle Rothe. Hallo Sibylle.
Hallo Mirja.
Ja, bei deinem letzten Besuch hier, da sind wir beide ja abgetaucht in die Geschichte des Stralsunder Ozeaneums. Wer das verpasst hat, die Folge, die findet man in unseren heutigen Shownotes. Ich verlinke sie natürlich. Und heute bringst du uns eben eine Alpenhütte mit. Ich finde es mega cool. Und du warst ja tatsächlich auch sogar schon mal selbst dort oben, ne?
Ja, natürlich. Wir haben ja einen Hanseblick dort gedreht, also eine Fernsehsendung. Und es ist ja so, du denkst, was ist das? Eine Alpenhütte, eine Rostocker Alpenhütte in Osttirol. Ich habe dadurch auch nur erfahren, weil wir auf unserer NDR-Seite, glaube ich, sogar mal einen kleinen Artikel hatten, dass eine Buhnenbank von der Ostsee in die Alpen geschafft werden soll. Vom Alpenverein, da habe ich gedacht, Moment mal, stopp, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Schöne war, ich kriegte sehr bald mit, dass meine liebe Kollegin Galina Diran im Studio Rostock im Alpenverein ist.
Ach, witzig.
Und die kannte das Ganze ja schon, die war schon mal da und ich habe sie gefragt, sag mal Galina, ist das wirklich so? Gibt es eine Alpenhütte? Dann schickte sie mir lauter Fotos und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein irres Ding? Da müssen wir unbedingt hin und diese Geschichte nochmal etwas näher beleuchten.
Du warst ja selber schon mal oben auf dieser Alpenhütte. Wie war denn dein erster Eindruck, als du die gesehen hast?
Ich war erstaunt, dass da so ein doch recht großes Gebäude steht. Aus Stein gemauert, also gar keine Hütte. Ne? Also Hütte, da denkst du dir irgendwas aus Holz, aber nein, da steht ein richtiges Gebäude. Und dann in dieser gewaltigen Bergwelt. Man kommt sich so klein vor. Rundherum nur 3000er, schneebedeckt und dann dazwischen diese Hütte. Es ist ein bisschen wie ein Museum. Ja, 1912 gebaut, logischerweise. Eine Steinhütte und innen alles mit Holz ausgekleidet. Du gehst also die Treppen hoch und dann knarrt alles und raschelt. Es riecht auch sehr schön nach Holz. Und dann gibt es so einzelne Zimmer, da stehen Doppelstockbetten drin. Also das ist hier nicht so Einzelzimmer Deluxe oder Doppelzimmer. Das funktioniert nicht. Also du schläfst da grundsätzlich als Wanderer mit anderen Personen zusammen, die kennst du vielleicht auch gar nicht. Und das ist alles sehr spartanisch. Also ein Schreibtisch muss reichen, die Doppelstockbetten, vielleicht noch ein paar Haken und dann sieh zu, wie du klarkommst. Es gibt ein Kissen und ein paar Wolldecken und damit musst du dann irgendwie über die Nacht kommen. Das Schöne ist, immer eine Toilette ist da und schönes kaltes Wasser zum Waschen. Wenn du es ein bisschen gemütlicher haben willst, kannst du nach nebenan gehen in die Essener Hütte. Dazu werde ich später auch bestimmt noch was erzählen. Dir eine Duschmarke besorgen und dich wenigstens mal kurz für eine Minute warm duschen.
Aber, also man hört schon, man kann da offenbar seine Zeit verbringen, ne? Also das war mir jetzt nicht klar. Ich kann da Urlaub machen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann ich da hinkommen?
Ja, also erstmal generell ist die Hütte ja offen für Wanderer in der Saison.
Okay.
Also wenn du dir die Mühe machst, die 3 Stunden aufzusteigen aus dem Tal da hoch, dann findest du da Gastronomie vor, auch vom allerfeinsten tollen Kaiserschmarrn. Du kannst aber auch sehr gerne, wenn die Saison sozusagen angebrochen ist, dort übernachten, wenn du dich rechtzeitig anmeldest, ne? Also die Zahl der Betten ist natürlich beschränkt, aber über Internetportale kann man sich jetzt auf den meisten Alpenhütten so anmelden und da auch übernachten.
Ah, okay. Und dann muss ich da aber, wie du schon gesagt hast, eben erstmal einen sehr hohen Anstieg mit berechnen. Da kann ich nicht mit dem Auto vorfahren.
Nö, also man fährt sozusagen ins Basislager.
So wie bei Mount Everest.
Ja, also so ein bisschen, naja gut, ich vertreib's jetzt. Ne? Also es ist ein netter kleiner Ort, Pregraten in 1200 Meter Höhe in Osttirol. Da gibt es einen Wanderparkplatz in der Nähe, da stellst du das Auto ab oder du kommst mit dem Wanderbus und dann läufst du da hoch. Und das dauert aber auch mal so 2,5 bis 3 Stunden. Schatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter. Ich glaube schon 800 sind das etwa. Also das ist durchaus auch anstrengend.
Ja.
Am Anfang läufst du durch den Wald, dann kommst du irgendwie über eine Alm und am Ende wird es wirklich steil. Du musst dich da wirklich hocharbeiten, ne? Und der Lohn ist dann dieser wunderbare Blick auf diese 3000er Bergketten dort und natürlich diese Alpenhütte, die ja offen steht für alle.
Wie ist denn dort die Stimmung da oben? Wie sind die Leute da drauf, wenn man da so ankommt? Sind die cool?
Ja, super cool.
Muss man wahrscheinlich sein.
Nein, Berg. Also ich sag mal so, wir sind ja mit dem Rostocker Alpenverein dort gewesen. Das sind natürlich Leute, die wollen was für die Hütte erreichen. Die fahren da immer im Frühling und im Herbst hin, reparieren die Hütte. Die ist natürlich nach dem langen Winter ja meistens auch ein bisschen, kaputt an manchen Stellen. Die müssen dort Brücken bauen, die sie im Herbst abgebaut haben. Wegen des Winters wird ja erstmal alles abgebaut und im Frühling wieder auf, um die Wanderwege miteinander zu verbinden. Und die sind natürlich mega engagiert. Ne? Die wollen was für ihre Hütte erreichen. Das ist für die eine Ehre. Aber gleichzeitig, neben der vielen Arbeit, wird natürlich auch ein bisschen gefeiert. Man hat da seinen Spaß. Also derzeit waren ja auch die Essener von der Essener Hütte da. Man macht das alles schön zusammen und ja, die Freizeit wird zusammen verbracht und es wird natürlich auch gewandert.
Also sind es sozusagen die zwei Hütten nebeneinander, ne? Essener Rostocker Hütte, kann man so sagen?
Ja, das ist ein Hüttenkomplex.
Ein Hüttenkomplex, okay.
Also 1912 gebaut die alte Rostocker Hütte und dann in den 60er Jahren die Essener Hütte daneben gebaut, mit rangebaut, weil die Essener hatten ihre Hütte bei einer Lawine verloren und brauchten einen neuen Standort.
Jetzt müssen wir erstmal auf die Geschichte zurückkommen. Wie kommen denn bitte die Rostocker? Wir haben schon gehört, 1000 Kilometer weit weg. Dazu eine Hütte in den Alpen zu haben in Osttirol. Wie ist es dazu überhaupt erstmal gekommen?
Das hat was mit der Erschließung der Alpen zu tun. Vor 150 Jahren etwa so ging das ja los. Ne? Da waren die Eisenbahnlinien soweit. Man kam irgendwie dann doch mal vom Norden in den Süden. Und es waren ja am Anfang vor allem so Leute, die sich für Natur interessiert haben, Biologen. Die reisten dann in die Alpen, haben dann irgendwie auch sehr bald entdeckt, dass man dort auf diesen alten Hirtenwegen ganz gut laufen kann, sich verbündet, sag ich mal, mit den Einheimischen, die ihnen geholfen haben. Und ähnlich war es halt mit den Rostockern. Die haben 1899 ihre Alpenvereinssektion gegründet in Rostock, um erstmal dort ein bisschen Forschung zu betreiben in den Alpen. Es waren ja meistens auch erst so Intellektuelle oder Leute, die ein bisschen Geld hatten. Es brach ein, ich sag mal, Alpenfieber aus. Die Flachländer mussten in die Alpen. Wer sich's leisten konnte, der zog dann los. Und jetzt war es so, man hatte zwar ein Wanderwegenetz, aber noch keine Hütte. Und es gab schon an anderen Standorten Alpenhütten, haben sich die Rostocker gedacht, können wir auch gebrauchen, haben sich dort Einheimische gesucht, die sich auskannten. Und es ist ja auch nur möglich, weil diese Leute geholfen haben. Man muss sich vorstellen, das waren damals oft, ich sag mal, arme Bauern und Hirten, ne? Und das war für die auch ein Zuverdienst, den, ich sag mal, Flachlandalpinisten zu helfen und mit denen diese Hütten aufzubauen.
Okay.
Und so ist dann auch diese Rostocker Hütte entstanden, die Steine da oben geschlagen im Gebirge. In 2200 Meter Höhe, aber alles andere musste hochgeschleppt werden, das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Ja,
also
ja.
Kalk und so, das haben die unten alles angemischt und damit, was haben sie so schön gesagt, mit 73 Trägern an einem Tag nach oben geschleppt.
Und das war dann 1899 oder wann war das?
Das ist dann 1912 gewesen und in einem Sommer haben sie tatsächlich geschafft, diese Hütte da zu errichten.
Jetzt hast du gesagt, das passierte so 1912. Wie war denn das dann überhaupt, wie ging das dann weiter? Also gerade jetzt im Speziellen so zu DDR-Zeiten.
Ja, zu DDR-Zeiten war es schwierig. Da konnten ja die Rostocker von der Küste nicht nach Osttirol reisen. Das wissen wir ja alle. Das war ein anderer Weg, ein sehr interessanter Umweg. Und zwar sind ja auch Rostocker in den 50er Jahren ausgewandert in den Westen. In dem Falle speziell nach Bayern. Und die haben dort eine neue Sektion gegründet, Rostock-Marktheidenfeld, und sich tatsächlich über viele, viele Jahrzehnte dann um die Rostocker Hütte gekümmert. Es war sehr viel Sehnsucht dabei nach der alten Heimat. Deswegen gibt es auch dieses schön ausgebaute Rostocker Zimmer auf der Hütte mit einem Ofen. Da ist der Rostocker Greif abgebildet und der Mecklenburger Stier. Man hat da Gemälde aufgehängt. Man hat das Gipfelkreuz auf den Hausberg auf das Rostocker Eck geschleppt. Also alles so ein bisschen eine Erinnerung und Reminiszenz an die alte Heimat. So, und dann war ja irgendwann das Jahr 1991 und die Rostocker an der Ostsee wollten ihre Sektion neu gründen und haben dann die Marktheidenfelder gefragt, wie sieht's aus mit dem Namen? Können wir den zurückhaben? Und die haben gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, weil wir sind ja mittlerweile auch ein bisschen in der Zeit fortgeschritten. Wir haben viele junge Leute, die haben keine Beziehung mehr zu Rostock. Wir werden uns umnennen. wir heißen jetzt Mein Spessart und ihr bekommt den Rostocker Namen zurück.
Was machen denn jetzt heutzutage die Rostocker mit ihrer Hütte?
Naja, also sie fühlen sich sehr verantwortlich. Mhm. Das ist eine Ehrensache. Mhm. Da wird hingefahren, da wird alles in Schuss gebracht. Die sind ja schließlich über ihren Patenschaftsvertrag auch ein bisschen verpflichtet dazu. Ja. Dann wollen sie die Hütte natürlich ein bisschen authentisch wieder herrichten. Also alles, was so über die Jahre da an Sachen reingekommen ist, was nicht so passt. Komische Lampen und so, das wird abmontiert und durch neue ersetzt, also durch alt aussehende neue Treppen geschliffen. Es ist ja immer was zu tun in so einer Höhe. Und das Herausfordernde ist, sie müssen ja jeden Nagel und jedes Stück Holz nach oben bringen. Da darfst du nichts vergessen. Ne? Wenn da unten im Tal was liegen bleibt, dann musst du irgendwie zusehen, wie du es hochbekommst.
Ja.
Nun hast du natürlich die Materialseilbahn. Ne? Es gibt so eine Materialseilbahn. Aber trotzdem ist sehr viel Planung und vorausschauendes Denken notwendig.
Na, das glaube ich. Vor allem, wenn man dann da was machen möchte. Jetzt gibt es den Alpenverein schon 125 Jahre. Und in dieser Zeit ist ja bestimmt besonders viel passiert, könnte ich mir vorstellen. Also zum einen die Ost-West-Geschichte, was du eben schon gesagt hast. Aber was gab es denn noch so speziell? Gibt es irgendwie ein besonderes Ereignis oder so Besonderheiten, die passiert sind im Laufe der Jahre?
Eigentlich, also Dinge, die mit der Umgebung zu tun haben.
Ja.
Zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, die ist eigentlich relativ tragisch. Also 1941 ist mal eine deutsche U-52 über das Gebiet geflogen. Die wollten nach Italien, 11-köpfige Besatzung. Und dieses Flugzeug ist dort in der Nähe der Rostocker Hütte notgelandet. Es ist in einen Sturm geraten und musste auf einem Gletscher notlanden. Die Leute saßen da fest, es war ja minus 25 Grad Schneesturm, die kamen da gar nicht weg. Und zwei Personen haben es dann doch gewagt und sind abgestiegen und haben über die Rostocker Hütte die Rettung organisiert, ihre Kameraden. Das ist dann alles auch passiert. Das Flugzeug ist im Laufe der Jahre, das Wrack konnte man nicht bergen, das ist im Laufe der Jahre in dem Gletscher verschwunden. Und 2002, da war ein relativ warmer Sommer, da hat der Gletscher das Flugzeug, das Wrack wieder freigegeben.
Ach krass.
Das war alles verteilt über viele hundert Meter, so muss man sich das mal vorstellen, lauter Einzelteile. Und irgendwie hat die Bergrettung aus Prigraten Teile gefunden und hat dann näher nachgeschaut, hat das Wrack entdeckt. Man wusste ja, dass da mal was passiert war. Und dann haben die wirklich in 400 Arbeitsstunden das Wrack da rausgeholt. Das musste aus dem Gletscher geklopft werden, aus dem Eis rausgeholt. Das wurde alles in riesige Netze verpackt, was man fand, und über Hubschrauber dann ins Tal transportiert als archäologischer Fund aus dem Gletscher. Mhm. Und mit Spezialisten haben sie dann das Ganze wieder aufgebaut, zumindest das Cockpit, dass man ein Modell hatte und das auch auf eine Wanderausstellung schicken konnte. Aber viele, viele kleine persönliche Gegenstände der Mannschaft sind noch vorhanden, alles Mögliche. Es kam auch so, dass man Teile gefunden hat, die wirklich noch relativ in Ordnung waren. Und es ist nicht unüblich in der Oldtimer-Szene, alte Teile wieder in einem anderen Oldtimer zu verbauen. So war das auch hier. Motorenteile, Zylinder, kamen dann in einer Schweizer U zum Einsatz, die noch flog. Ne? Und dann wurden die Bergretter eingeladen, sind da schön in der Schweiz geflogen mit diesem Flugzeug und den Teilen aus der notgelandeten U. Aber das Schlimme war, 5 Jahre später ist dieses Flugzeug abgestürzt.
Krass.
20 Tote. Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese Oldtimer-Teile da verbaut worden waren, sondern es war ein schwerer Pilotenfehler.
Ach du je, aber dann schon wieder so was Tragisches. Ne?
Ja.
Und wieder, also das ist ja wie das Herzstück, kann man ja fast sagen, mit diesem Motor von einem Flugzeug.
Ja, ja.
Und dann ist schon, kriegt man schon eine Gänsehaut, wenn man diese Geschichte hört. Ne?
Ja, aber sie haben auch sehr viele Zeitzeugnisse noch von der alten U und sie wollen die gerne ausstellen demnächst. Also das wäre nochmal doch wert, uns zu erklären, was auch Gletscherschmelze so macht.
Hm.
Da kommt ja wirklich einiges zutage.
Hm. Ja, irre. Eben sonst immer alles unter Eis und plötzlich blinkt das auf. Ja, wenn ich jetzt dahin fahre oder wie du warst ja auch schon oben, was kann man da oben denn alles so machen? Also einfach nur in der Hütte sein und ein Buch lesen oder Wandertouren? Was kann man da machen?
Na, das wäre ein bisschen wenig.
Ja,
genau. Ja. Also erstmal muss man sich ja mal da hochbegeben. Ne? Das ist ja schon mal eine Herausforderung, mit seinem Gepäck auf dem Rücken sich da hochzubegeben und hochzuwandern. Dann bist du wahrscheinlich erstmal kaputt, dann musst du dich adaptieren. Das dauert auch ein bisschen. Also wir sind ja gleich von 0 auf 100 da hoch und du merkst das. Ne? Also das sind durchaus Herausforderungen für den Körper. Du kannst dort wandern. Es ist ein tolles Wanderwegenetz, von Hütte zu Hütte im Grunde genommen. Also da sind ja noch weitere, die du dann anlaufen kannst. Bergtouren, aufs Rostocker Eck zum Beispiel, toller Panoramablick und einfach mal die Zeit da verbringen und das auf sich wirken lassen. Man kommt sich ja fast vor wie im Himalaya, so als ganz kleiner Wurm zwischen riesigen Bergen.
Wenn du jetzt sagst, man macht Wandertouren zum Rostocker Eck, wie weit ist denn das Rostocker Eck von der Hütte? Kannst du so grob schätzen, wie lange man da geht?
Also das ist ja der Hausberg, ja. Der liegt mehr oder weniger hinter der Hütte. Ich schätze mal, wir haben es nicht ganz zum Gipfel geschafft, weil da waren zu viele Altschneefelder, das war ein bisschen zu gefährlich. Aber ich schätze mal, wenn man das so gut angeht, entspannt 3 Stunden da hoch.
Okay.
Und also, dann wieder zurück.
Aber es ist jetzt nicht um die Ecke, man muss schon eine Tour machen da.
Da man muss schon eine richtige Tour machen und die auch gut planen.
Ja. Ja, ich war ja früher als Kind öfter mal in den Alpen, aber nicht in Osttirol, sondern in Garmisch-Partenkirchen. Da die Gegend kenne ich ganz gut. Ja, du hast es eben schon so ein bisschen mit anklingen lassen. Es ist ja, man muss ja so ein bisschen das adaptieren, die Höhe adaptieren. Wie kann man sich denn oder kann man sich überhaupt auf so eine alpine Tour vorbereiten?
Das sollte man auf jeden Fall. Also ich denke mal, das Beste ist, man reist ein bisschen eher an. Also stürzt da nicht gleich einen Berg hoch. Das ist sowieso viel zu anstrengend, dass man einfach erstmal unten im Tal, das ist ja auch schon 1200-300 Meter hoch, vielleicht 1-2 Tage bleibt und das Ganze dann wirklich allmählich angeht. Und wichtig ist wirklich, sich Gedanken zu machen. Was schaffe ich? Was kann ich machen? Sich nicht zu übernehmen, genau zu planen, wann gehe ich los? Also zu spät macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich da im Dunkeln irgendwo festhänge, ich komme da ja nicht mal weg. Zu überlegen, was brauche ich? Die Ausrüstung, mega wichtig, vernünftige Bergschuhe, Stöcke sind durchaus empfehlenswert, weil dann hat man auf jeden Fall mehr Halt auch beim Absteigen. Das sind ja wirklich steile Pfade. Sonnencreme, ich meine, wir wundern uns vielleicht, aber da oben ist die Sonneneinstrahlung doch noch ein bisschen stärker als bei uns unten im Tal. Und Sonnenbrille und ja, vor allen Dingen ganz wichtig, beim Hüttenwirt Bescheid sagen, wo man hingeht.
Der Hüttenwirt. Zum Hüttenwirt kommen wir gleich noch. Jetzt hast du ja schon gesagt, die Hütte liegt sehr weit oben. 2200 Meter waren es, glaube ich. Ne? Wie funktioniert denn da die Logistik? Also wie bringt man denn das alles hoch? Wenn du jetzt sagtest, ihr habt ja mit dem Kamerateam da auch gedreht. Ich weiß, wie viel Technik dahinter hängt. Wie schleppt man denn bitte so eine schwere Kamera? 800 Meter, musst du und überbrücken?
Genau.
Das ist ja Wahnsinn.
Naja, also wir haben ja unser Equipment hochgefahren, ganz ehrlich. Also,
ihr habt es hochgefahren?
Ja, es geht ja auch nicht anders.
Ne? Aber wie hochgefahren, mit einem Auto jetzt oder wie?
Nee, wir haben es gemacht, wie alle anderen auch, schön zum Wanderparkplatz, das Auto stehen lassen. Und es gibt ja eine Materialseilbahn.
Okay, die gibt es.
Das ist Luxus. Die ist damals gebaut worden, als die Essener Hütte in den 60er Jahren errichtet wurde und die verbindet im Prinzip Berg mit Tal. Da kannst du dann alles reinladen, so kommt auch das ganze Essen hoch und auch der Abfall von oben wieder runter.
Okay.
Und so ist das alles hochgefahren und wir sind auch hochgefahren. Ich will das ja eigentlich nicht verraten, ich bin ja auch nochmal hochgelaufen dann im Nachhinein, um meine dritten Tour da irgendwie wirklich zu vollenden. Aber wie gesagt, du läufst normalerweise mit deinem Zeug hoch.
Krass, ja. Wie ist denn die Verbindung überhaupt? Also jetzt, gut, das war jetzt die Seilbahnverbindung, die ist klar. Aber wie ist denn die Verbindung von der Hütte oben ins Tal zu den Einheimischen? Gibt es da eine? Also die wissen Bescheid um diese Hütte, kümmern die sich da drum? Oder wie ist da so die Verbindung?
Ja, das muss ich mir vorstellen. Also ich würde sagen, das ist eine ganz herzliche Verbindung. Die ist ja auch historisch gewachsen. Ne? Also die Hütte hat ja mal Arbeit auch geboten und Arbeitsplätze. Und natürlich verdienen die Einheimischen ja auch daran, dort was hinzuverkaufen, ne? Und auch zu entsorgen. Also man hat schon sehr, sehr gute Beziehungen. Das ist ja nun auch schon 100 Jahre her, dass man miteinander ja auch klarkommen muss. Und was ich wirklich interessant fand, die Mentalität ist ähnlich. Also Menschen, die in den Bergen wohnen, die sind ja auch raues Klima, besondere Bedingungen gewöhnt. Ne? Und Menschen am Meer, die sind ja auch ein bisschen speziell. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, das ist hier ein festes Band zwischen Alpen und Ostsee.
Ja, ist ja lustig. So, jetzt hast du ja eben ein spannendes Stichwort genannt, Sibylle. Du hast gesagt, Hüttenwirt. Hüttenwirt klingt erstmal für mich als sehr lustig, als Außenstehende. Was hat es denn damit auf sich? Also es ist der Wirt der Hütte.
Ja, also eigentlich das Mädchen für alles.
Das Mädchen für alles, okay.
Ja, der Hüttenwirt, das ist hier nicht etwa nur ein Wirt, sondern der ist wirklich für alles zuständig. Der muss zusehen, dass die ganze Logistik funktioniert, dass das Essen hochkommt. Der muss auch mal nach Leuten suchen, wenn die nicht eintreffen, obwohl sie angemeldet sind.
Ah, also so verloren gegangene Wanderer?
Ja, gucken, ob es irgendwo vielleicht ein Notsignal gibt oder mal anrufen bei der Nachbarhütte, ob die überhaupt losgegangen sind. Es ist ständig was kaputt. Das muss derjenige auch reparieren und natürlich kochen.
Okay, also so ein bisschen Hausmeister, aber auch alles andere. Aber das mit den Wanderern finde ich ja jetzt sehr spannend.
Ja, ja. Also du hast ja den Hüttenwirt, ne? Und wir haben ja schon gesprochen über diese feste Verbindung der Einheimischen mit den Alpinisten und den Rostockern, dieses feste Band. Und da gibt es eine Familie Steiner, da der erste Steiner, der war auch der Hüttenwirt. Der erste Hüttenwirt, der hieß noch Mariacher, aber das war sozusagen wie so eine Hüttenwirt-Dynastie über vier Generationen.
Wow.
Haben die den Laden geschmissen da oben. Wir haben dann auch noch den letzten aus der steinischen Dynastie da kennengelernt, den Friedel Steiner. Die Oma, die war da die weltbekannte Hüttenwirtin, die Königin des Maurertals. Sie hat da 60 Jahre, das musst du dir vorstellen, 60 Jahre hat diese Frau da oben diese Hütte betrieben.
Krass.
Von ihrer Kindheit an, also als junges Mädchen bis ins hohe Alter.
Ja.
Und die Verbindung war ganz fest, ne? Rostocker Hütte und Ida Steiner, das gehört irgendwie zusammen. Das ist eine Legende.
Was ist denn aus Ida Steiner geworden?
Die ist nun leider mittlerweile verstorben, hat auch nicht mehr die Rückkehr der Rostocker von der Hütte, also von der Ostsee auf ihre Hütte erlebt. Aber wie gesagt, sie ist da immer noch in Erinnerung und es gibt Bücher über sie und jeder kennt sie da.
Wahnsinn. Ich habe hier noch ein Stichwort stehen, das hattest du mir hier reingeschrieben. Hüttenetikette. Was hat es denn bitte mit der Hüttenetikette auf sich?
Man befindet sich ja eigentlich in sensiblem Gebiet. Und
ja.
Das heißt, du sollst dich auch entsprechend benehmen. Also nimm bitte deinen Müll wieder mit runter. Na, und lass das nicht da oben, das muss ja alles mühsam entsorgt werden.
Ist verständlich.
Wasser bitte auch ein bisschen sparsam benutzen, ist ja auch nicht so in rauen Maße vorhanden. Und auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Schuhe ausziehen, wenn man nach oben in die Zimmer geht, weil die sind voller Schlamm, das müffelt manchmal auch ein bisschen.
Na klar.
Das möchten deine Mitbewohner nicht im Zimmer haben.
Ist auch ganz irgendwie legitim und ich finde ehrlicherweise, das hat auch was herrlich Ostdeutsches, dass man die Schuhe auszieht. Also eigentlich, weil das ist so lustig, ich bin ja woanders sozialisiert und da kannte ich das nicht. Man lässt immer überall die Schuhe an, was tatsächlich nicht so schön ist.
Nee.
Aber hier bin ich dann umerzogen worden. Das ist viel praktischer. Wenn man die Schuhe draußen lässt, hat man weniger Krümel im Haus.
Ja, so ist es. Also Schuhe aus und das Schöne ist, da stehen dann schon so Gummilatschen und da schnappst du dir dann ein paar in deiner Größe und da, das sind dann deine Hüttenschuhe oder bringst du selber irgendwelche.
Kannst ja auch selber mit. Andererseits musst du sie dann schleppen und das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen Gepäck, was man sparen kann.
Da zählt jedes Gramm.
Ja, natürlich. Wenn du da hochkraxeln musst, da freust du dich über alles, was du nicht tragen musst.
Richtig, so ist es, genau.
Das hast du eben schon gesagt, die müssen ja auch so ein bisschen Umweltbelange mit bedenken, Sachen wieder mit runternehmen und so. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Umweltproblematik und dem Einfluss jetzt auf den Bergsport? Das ist ja auch ein bisschen...
Ja, das ist ein sensibles Gebiet. Ne?
Ja.
Also die meisten Hütten sind ja auch wirklich in Naturschutzgebieten oder wie gesagt die Rostocker Hütte dann im Nationalpark sogar.
Ah, okay.
Hohe Tauern. Die haben da noch ein bisschen Glück. Also die, ich sag mal, Gletscherschmelze trifft sie noch nicht ganz so hart. Aber so tendenziell wird es wahrscheinlich in Zukunft schwierig werden auf den Alpenhütten. Weil wenn die Gletscher schmelzen, hast du zwar im ersten Moment sehr viel Wasser, aber dann nachher gar nichts mehr, weil das sind ja, die Gletscher sind ja auch das Wasserreservoir der Hütten. Wenn weniger Schnee fällt, fehlt Wasser, unterirdische Quellen versiegen. Ne? Also man muss wirklich, wirklich daran denken, doch sehr, sehr vorsichtig da mit der Natur umzugehen und darauf zu achten, da nicht mit den Ressourcen so herumzuasen. Ich glaube, es wird in Zukunft tatsächlich so sein, dass man bestimmte Hütten nicht mehr weiter betreiben kann, die wirklich kein Wasser mehr haben. Es wird dazu kommen, dass Wege unsicherer werden, der Permafrostboden schmilzt, das ist ja wie Klebstoff für Steine und Kies und so weiter. Dadurch kommt es auch zu Steinschlag, das heißt dann am Ende Wege umverlegen oder auch sperren und manche Berge werden auch nicht mehr begehbar sein. Und es ist tatsächlich so, das ist nicht so sehr weit weg. Es ist vom Alpenverein und von Wissenschaftlern ja auch schon ermittelt worden, in 10 Jahren sind die deutschen Gletscher weg. Dann werden die Gebirge zumindest hier auch ein bisschen wackeliger. Und bis zum Ende des Jahrhunderts wird es wahrscheinlich gar keine Gletscher mehr geben.
Und also für die Rostocker, die aktuellen Prognosen, gibt es da irgendwie Prognosen oder sind die schnell betroffen? Kann man das sagen oder eher... Haben die noch Glück?
Na, noch haben sie Glück, aber sie müssen aufpassen.
Ja.
Nachbarhütten haben im Sommer schon zeitweise zumachen müssen.
Okay, also das ist ja schon mal ein Indiz, wo in welche Richtung da es gehen wird oder könnte.
Ja, und manche Wegeabschnitte dort in dem Gebiet sind auch schon ein bisschen wackelig geworden.
Jetzt müssen wir mal zurückgucken. Du hattest ja eingangs gesagt, ihr wart mit dem Hanseblick da. Ihr habt gedreht. Wir haben ja auch gehört, das Kamerateam musste den Berg nach oben kommen. Erstmal, wenn Sie das noch sehen möchten, natürlich die Sendung. Wir verlinken es natürlich, den Hanseblick, den du gemacht hast, in unseren Shownotes heute. Das ist selbstverständlich. Jetzt erzähl uns doch mal. Ich bin ja ein bisschen neugierig, wie liefen denn diese Dreharbeiten überhaupt ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Na gut, also wir haben erstmal alles hochgebracht
ja.
mit dem Material.
Ja, und dann?
Genau. Und dann haben wir uns natürlich dort unseren Rostocker Alpinisten angeschlossen und eigentlich deren Alltag so ein bisschen mitgemacht. Das war ja schon herausfordernd, ne? Also nun dreh mal dort, wenn die eine Brücke bauen, über Geröll, über einen reißenden Bach, wo steht denn da der Kameramann? Und er möchte ja auch nicht ins Wasser fallen. Also manchmal habe ich schon gedacht, Gottes Willen, pass bloß auf dich auf. Wir machen das doch ein bisschen vorsichtiger, weil hier darf auch nichts passieren. Wahlweise eine Wanderung aufs Rostocker Eck, immer schön am Abgrund entlang. Kameramann mit viel Equipment, ja. der Assistent mit Ton und Drohne bewaffnet, das ist schon sehr anstrengend. Das sind viele Kilo, die da auch noch mit hochgeschleppt werden.
Ja.
Und dann in der dünnen Luft, wir waren ja wie gesagt noch nicht so gut angepasst, aber wir haben das gut hinbekommen, aber auch wirklich gesunden Menschenverstand walten lassen. Ne? Also bestimmte Dinge sind dann halt auch nicht möglich. Man kann da nicht über Altschneefelder laufen, wo der Weg verschwunden ist, wo man nicht weiß, ist da jetzt eine Spalte oder fließt darunter Wasser. Das hat alles irgendwo dann auch eine Grenze.
Hm.
Die Bilder sind trotzdem absolut atemberaubend, das ist schön überall.
Ist ja spannend, was du sagst. Also ihr seid zwar auf die Hütte mit dem Fahrstuhl, nee, mit dem Lift gekommen sozusagen, aber dass ihr den Weg ja dann nach, natürlich noch nach oben laufen musstet, also dann den späteren zu der Alm, das ist natürlich dann richtig krass, vor allem wenn man weiß, wie viel, es wiegt so eine Kamera 20 Kilo?
Na, wir hatten, schwer. Wir hatten eine kleinere
mit, eine kleinere
weil mit. Das wäre sonst nicht zu handeln gewesen.
Nee.
Ne?
Ja. Die normalen NDR-Modelle, die sind ja sehr.
Sehr, sehr schwer, das ist viel Schlepperei, aber wie gesagt, ja. trotzdem hast du ja die Tontechnik, ne? und alles
Stimmt.
andere dabei.
Also sehr viel, auch was man da mitschleppt dann tatsächlich. Mhm. Jetzt gab es persönliche Herausforderungen oder so Sachen, für dich, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt, also da bin ich aber an meine Grenzen gekommen.
Ja, schon ein bisschen. Ne? Also ich habe schon im Vorweg überlegt, Hilfe, Hilfe, das wird hoch. Mal sehen, wie du klarkommst. Ne? Ich kenne das ja mit den Alpen, aber in solch einer Höhe bin ich halt auch noch nicht länger alpin gewandert. Ja, das so die ersten Tage habe ich gedacht, meine Güte, du kommst ja kaum eine Treppe hoch. Jetzt musst du da diesen Berg hoch. Aber erstaunlicherweise ist das ja alles so beeindruckend, du gehst da hoch, ne? Und dann machst du eben Pause und dann schnaufst du halt und dann trinkst du einen Schluck Wasser und dann gehst du weiter und merkst es dann auch nicht mehr. Und der Lohn ist dann der Ausblick. Das Herausfordernde für mich war dann der Weg zurück, weil man schaut ständig in einen Abgrund.
Ja.
Hoch geht das ja. Da schaust du auf den Berg, aber zurück, naja, da liegt unter dir der Abgrund und da musst du aber lang auf diesem Stieg.
Ja, ich glaube, das wäre auch für mich nicht so das Allerbeste gewesen.
Nee, aber man komischerweise, man gewöhnt sich dran. Und das Schöne war, die Rostocker Alpinisten, die haben mir dann auch gezeigt, wie man die Stöcke am besten benutzt beim Abstieg, dass man sie länger macht, damit man sie so schön vor sich hinstellen kann, wie man auf seinen Bergschuhen vernünftig einen Berg runterkommt, nicht seitlich, sondern gerade, dass man nicht irgendwelche losen Steine da lostritt, ne? Weil das wird ja gefährlich vielleicht für Nachfolgende. Also ich habe eine Menge gelernt über alpines Wandern und das war toll.
Und was nimmst du jetzt davon mit? Also das Wissen darum oder was ist so dein Fazit?
Ja, mein Fazit, erstmal dieses Erstaunen darüber, dass Alpen und Ostsee sich doch so nahe sind auf eine Art. Dann, ich war sehr beeindruckt von den Leuten, die da leben, dass die wirklich in diesen Naturgewalten so gut klarkommen, sich so eingerichtet haben, das Beste draus machen. Das war wirklich beeindruckend, tolle Menschen. Ich war auch sehr beeindruckt von der Leidenschaft der Rostocker für ihre Hütte. Und ich persönlich, ich gehe jetzt im Sommer alpin wandern wieder.
Mega, also du fährst wieder hin.
Natürlich.
Natürlich, sagt sie.
Ja.
Ja, vielen lieben Dank, Sibylle Rothe, dass du uns diese Eindrücke von der Rostocker Alpenhütte mal geschildert hast.
Das habe ich gern gemacht. Danke auch.
Ja, den Link zum NDR Hanseblick, wie gesagt, den stelle ich Ihnen natürlich in unsere heutigen Shownotes. Und wenn Sie trotzdem noch Fragen oder Anregungen haben sollten, dann gerne her damit. Wir freuen uns natürlich auf Ihre E-Mails unter dorfstadtkreis@ndr.de. Die Redaktion der Folge hatte übrigens Melanie Jaster. Ja, wenn Sie noch mehr Podcasts hören möchten, dann schauen Sie gerne mal in die App der ARD Audiothek. Dort finden Sie eine große Auswahl an spannenden Themen. Zum Beispiel habe ich dort bei unserem Tagesschau-Podcast 11 km eine Folge über Wintersport und Klimawandel entdeckt. Die verlinke ich natürlich auch in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.